der letzten Predigt über Kolosser haben wir den Dienst von Paulus betrachtet, seine Leiden, seine Botschaft und seinen Dienst. Wir haben gesehen, wie er seine Leiden mit Freuden ertragen konnte, wie er die herrlichen Wahrheiten des Evangeliums verkünden konnte und wie er auch die Gemeinde unterwiesen hat, zu der er gepredigt hat. Heute betrachten wir nun Kolosser 2, die Verse 1 bis 5, und Paulus nimmt hier all die vorgesagten Dinge und wendet sie auf die Gemeinde in Kolosse an. Wir sehen, wie er für sie ringt, wie er zu ihnen predigt, über all die Reichtümer, die in Christus verborgen sind, und wie er sie auch stärkt gegen den Angriff durch falsche Lehre. Wie er sie daran erinnert, dass sie in Christus sind und dass sie in Christus alles finden, was sie suchen. Dass sie nur in Christus alles finden und nicht in den leeren Versprechungen und Verkündigungen der Wölfe, die unter ihnen sind. Wir betrachten nun die Verse Kolosser 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das inspirierte, unfehlbare und vollkommene Wort Gottes. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht im Fleisch gesehen haben. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens in Christus. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du diesen Abschnitt nimmst, dass du mächtig wirkst in unser aller Herzen. Wir bitten dich, dass du mir hilft, die Worte zu sagen, die wichtig sind, die auch, dass ich nur sagen mag, was in Übereinstimmung mit deinem Wort ist. Und dass wir in der Lage sein, zu erkennen, was Paulus hier geschrieben hat. Und dass wir es auf unsere eigenen Herzen anwenden, auf unser eigenes Leben anwenden, dass wir dich mehr lieben und dass wir ermutigt sein, ein Leben zu leben, das dich verherrlicht. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Die heutige Predigt hat drei Punkte. Das erste, Paulus Gegenwart in der Gemeinde in Kolosse, dann die Ermutigung für die Kolosse und drittens die Warnung gegenüber falscher Lehre. Gegenwart in der Gemeinde in Kolosse, Ermutigung für die Gemeinde in Kolosse und Warnung vor falschen Lehren. In den Versen im ersten Kapitel des Kolosserbriefes redet Paulus ausführlich über seinen Dienst, wo er auch sogar in Vers 28 und 29 sagt er, er ermahnt jeden in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Und das schreibt er angekettet an einen römischen Soldaten. Und er ringt mit seiner ganzen Kraft, die in ihm wirkt, wo der Geist in ihm wirkt. Und die Gemeinde in Kolosse, die diesen Brief bekommen hat, so wie auch die Laodicea, könnten vielleicht dahin kommen zu fragen, was hat das für eine Relevanz für uns? wo es darum geht, wenn er jetzt über seine seine Erlebnisse schreibt und all die Ringen, die er hat, dann könnten die fragen, er war ja nie hier. Er hat wahrscheinlich nie Kolossee besucht. Und wenn er jetzt hier schreibt, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea. In welcher Weise hat Paulus denn der Gemeinde in Kolossee gedient? Wie kann er Autorität besitzen, diesen Brief an die Gemeinde zu schreiben? Dass er sie nie besucht hat, heißt das, dass er sich nicht um sie sorgt? Das könnten Fragen sein, die die Kolossäer oder auch Laodicea sich stellten oder über ihn stellten. Und als Antwort hätte Paulus ihnen ja einfach nur schreiben können über seine apostolische Autorität. Hat er auch schon mehrmals im Brief gemacht. Aber an dieser Stelle betont er noch einmal ganz persönlich, wie er ringt, wie er sich sorgt um diese Gemeinde und wie er sie auch ermutigen will. Er ringt um sie, er freut sich in ihrer Liebe, er freut sich an ihrer Liebe, er ist mit Pein gefüllt, wie er sieht und hört, dass sie von falscher Lehre bedroht werden. Er betet ohne Unterlass, wie es in Kapitel 1, Vers 9 heißt, für sie. So schreibt er diesen Brief nicht aus einem Pflichtgefühl heraus oder einem oberflächlichen Interesse, sondern er zeigt und drückt in diesem Brief seine Liebe aus zu dieser Gemeinde. Obwohl er sie nie gesehen hat, von Angesicht zu Angesicht. Kurz zu Vers 5 springend möchte ich nochmal sagen, Paulus sagt hier, wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Paulus erneut macht deutlich, dass er nicht bei den Kolossäern ist. Er ist keiner ihrer lokalen Ältesten. Er ist keiner, den sie in die Augen blicken können. Er ist keiner, der sich für die körperlichen Nöte kümmern kann oder sie regelmäßig instruieren könnte. Nach über einem Jahr und einem halben, wo er, nachdem wir jetzt anderthalb Jahre in einer von Pandemie geschüttelten Welt leben, wo wir auch viel Zeit verbracht haben, soziale Kontakte über Internet zu haben, auf Zoom oder sonst wie, haben wir wahrscheinlich auch mehr Sehnsucht als je zuvor und mehr Verständnis, was für eine Sehnsucht die auch hatten damals, sich von Angesicht zu sehen, weil wir das nun auch als Sehnsucht erleben. Damals hatten sie keinen Zoom. Von Kolossee in die Türkei braucht es 29 Stunden, wie ich im Internet geguckt habe. Allein der ein Brief von Kolossee nach in die Türkei dauert wahrscheinlich einen ganzen Monat damals und kostete auch enorm viel Geld. Das ist also kein regelmäßiger Kontakt, der dadurch möglich war, weil der Brief ja auch umgerechnet tausende Euro gekostet hat. Also ist Paulus hier auch, beschreibt Paulus hier auch, wie er im Geist bei diesen Geschwistern ist. Was meint er damit? Er redet hier nicht von Omnipräsenz oder solchen Dingen, er war nur ein Mensch. Aber es sagt möglicherweise, dass er in seinen Gedanken bei ihnen ist, dass er motiviert ist, für sie zu beten. Der Kommentator P.T. O'Brien sagt, dass die Sprache aber mehr, dass es mehr als nur gedankliche oder gebetsmäßige Einheit sei. Paulus sagt, dass er mit ihnen Gemeinschaft hat. Er sagt, dass er bei ihnen nicht sie bei. Einige Kommentatoren sehen hier, dass Paulus hier betont, dass es eine Einheit gibt, die Paulus mit den Kolossern hat. Die Einheit, die sie in Christus haben. Wir sehen diese Gedanken auch in 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 5, 3 bis 5. Jetzt habe ich das den Brief verwechselt. Ja. Also er sagt auch dort in einem anderen Brief, dass er Einheit hat mit der Gemeinde. Wir können durch diese Aussage von Paulus aber auch sehen und erkennen, dass unsere Gebete für die Geschwister eine echte Wirkung haben und dass eine echte Einheit existieren kann. Wie viele von uns empfinden die gleiche Art von Einheit oder von Last, die Paulus hier für den Leib Christi ausdrückt? Wie viel für unsere Schwestergemeinden, wo wir weder die Gesichter noch die Namen der Geschwister kennen, für Gemeinden auch weltweit, die wir überhaupt nicht kennen? Die weltweite Gemeinde ist doch verbunden durch Christus. Die gehören zum Leib Christi. Sei es eine Missionarskirche in Japan, sei es eine Megagemeinde in New York City, sei es eine Untergrundgemeinde in China. Wir sind alle eins in Christus. Wir können nicht von jeder Gemeinde, wir können nicht jeder Gemeinde uns bewusst sein oder nicht für jede Gemeinde beten, aber wir können für die universale Gemeinde beten. Und wenn wir über Pastoren hören, der zum Beispiel in Kuba gefangen genommen wird, oder in Amerika trennt sich eine Gemeinde bitterlich, oder eine Gemeinde wird in China mit Bulldozern eingerissen, dann sollten wir nicht wütend unsere Zähne aufeinander, sollten wir nicht wütend mit den Zähnen knirschen, sondern wir sollten beten für unsere Geschwister in Christus, dass sie ermutigt und gestärkt werden und verteidigt werden in dieser Krise durch Christus. Und dass Christus auch weiterhin seine Gemeinde baut, auch im Angesicht von Verfolgung, von Leid und von Trennung, Spaltung. Das bringt uns zum zweiten Punkt heute, die Ermutigung von Paulus, die er für die Kolosser hat. Paulus fährt in dem Abschnitt fort, davon zu reden, für was er ringt bezüglich der Gemeinde. Lasst uns die Verse 2 und 3 nochmal sehen. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Hier sehen wir, dass Paulus drei Dinge auflistet, die er sich für die Kolosser wünscht. Das erste, was er sich wünscht, ist, dass ihre Herzen ermutigt seien. Paulus wusste, wie schnell jeder entmutigt sein kann. Wenn man gegen Schwierigkeiten anrennt, kann man schnell verzweifelt werden und eine Niederlage erleben. Das ist unsere natürliche Antwort auf die Nöte dieser Welt, die in diesem Leben auch sind. Die Kolosseer hatten auch viele Gründe, sich entmutigt zu fühlen. Sie waren eine kleine Gruppe von Gläubigen inmitten einer überwältigend heidnischen Kultur. Wir sehen vielleicht um uns herum und vergleichen unsere die Sache ist aber, wenn wir unsere Kultur mit der ihrigen vergleichen, die hatten nicht den Vorteil, in einer Kultur zu leben, die zumindest ursprünglich mal durch das Christentum geprägt wurde, sondern sie waren in einer durch und durch heidnischen und von Götzendienst beherrschten Kultur. Und was die Sachen damals noch verschlimmert hat, war, dass sie auch angegriffen wurden von falschen Lehren, die zum Beispiel die Genügsamkeit Christi für die Errettung in Frage stellten und die sie von dem wirklichen Evangelium auch abgeführt haben. Und das ist doch schlimmer als das, was wir erleben. Und Paulus ermutigt sie hier. Und wie? Das Zweite, was er für sie wünscht, ist, dass sie ihre Herzen in Liebe zusammengefügt seien. Wegen ihrer Einheit in Christus, so erinnert er sie, sind sie auch untereinander zusammengefügt. Und das ist ja eine der großen Zeichen des wahren Glaubens, wie er in Johannes auch sagt, wo Jesus in Johannes zu seinen Jüngern sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Die Liebe, die Brüder und Schwestern in Christus zueinander haben, zeigt etwas, was nicht in der Welt zu finden ist. Die Liebe der Welt ist durch Völkerzugehörigkeit, Familienbande, Alter, Geschlecht, Hobbys oder andere Dinge begrenzt. Eine Liebe, die auf Einheit basiert. Wie viele von uns können sagen, dass wir durch die Gemeinde plötzlich Leute zu lieben, mit denen wir sonst nichts gemeinsam haben? Leute, mit denen wir nicht einmal Kontakt hätten. Ich kann das zumindest sagen. Was wir gemeinsam haben, das, was uns zusammenfügt, das, was uns zusammenführt, ist das Wichtigste von allen. Und diese Einheit, die durch Liebe zusammengehalten wird, ist enorm ermutigend. Wir sind nicht Einsiedler, die den Glauben einzelgängerisch verfolgen, sondern wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen. Wir beten füreinander. Wir dienen einander. Wir ermutigen einander. Wir sind füreinander da, wenn einer von uns krank ist oder alleine ist oder verlassen ist. Wir freuen uns, wenn einer verheiratet wird oder ein Kind bekommt oder ein Glaubensbekenntnis ablegt. Wir sind eine Familie, die ja von vielen unvollkommenen Menschen zusammengesetzt ist, aber wir sind vereinigt durch den einen vollkommenen Menschen, unseren Gott und Retter Jesus Christus. Wie könnte das nicht ermutigend sein? Wie könnte es nicht eine Ermutigung für uns sein? Lasst mich euch herausfordern. Seht euch in diesem Licht als Geschwister im Herrn. Versuche nicht, dein Leben alleine zu leben, isoliert in deiner eigenen Kraft, sondern investiere dich in die Gemeinde. Lerne die um dich herum kennen. Lass dich von ihnen gekannt sein. Gib freimütig von dir selbst, von deiner Zeit, von deinem Herz, von deinen Gütern und empfange auch großzügig. Das Letzte, was Paulus erwähnt, was Paulus sich wünscht, ist, dass sie in alle Reichtümer der Gewissheit und der Weisheit in Christus empfangen. In Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Paulus setzt hier Christus und die Erkenntnis Gottes als das Höchste hin, was er für die Kolosser sich wünscht und für alle Gläubigen. Er spricht hier nicht nur über ein intellektuelles Verständnis dieser Dinge oder ein intellektuelles Verständnis dieser Wahrheit, sondern er spricht über eine Erkenntnis, die eine völlige Gewissheit beinhaltet, eine völlige Sicherheit von Glauben, der nicht aus Blindheit entspringt, sondern aus Erkennen, dem Erkennen von Gottes Liebe für uns in Christus. Das ist das Ultimative, worum alle Christen ringen sollen, dass sie wirklich und vollständig gewiss sein können in ihrem Glauben. an Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das ist eine sehr behutsame Sprache von Paulus aus hier. Die jüdische Tradition legt eine sehr starke Betonung auf Weisheit. Das seht ihr im Alten Testament, wie zum Beispiel im Buch Sprüche oder auch im Buch Prediger. Und viele der falschen judaisierenden Lehrer, die auch viel Einfluss in Kolossä hatten, legen viel Wert auf diese Weisheit. Aber auf der anderen Seite ist die griechische Welt auch einen gewaltigen Fokus auf Erkenntnis, auf Wissen. Die Philosophen wie Sokrates, Plato und Aristoteles waren ja sehr wichtige Personen. Oder es ging auch oft um verborgenes Wissen, das vor den normalen Menschen verborgen war, wie zum Beispiel die Gnosis. Das ist wahrscheinlich der Hauptteil der falschen Lehren, vor denen Paulus warnt. Und Paulus begegnet dem, indem er mutig verkündet, dass in Christus alle Erkenntnis und alle Weisheit ist. Und so steht er hier gegenüber beiden falschen Betonungen, indem er die Kolossäer auf die wirkliche Quelle von Weisheit und Wissen hinweist. Weisheit und Wissen sind in Christus verborgen. Stimmt er hier den falschen Lehrern zu, dass diese Dinge verborgen sind, wenn er sagt, es ist verborgen in Christus? Natürlich nicht. Matthew Henry sagt in seinem Kommentar, dass die Reichtümer der Weisheit sind nicht vor uns verborgen, sondern für uns verborgen. Und wir müssen Christus ergreifen. Wir müssen von den Reichtümern zehren, die in ihm sind, an denen wir uns an ihn hängen. Es ist von Gott und durch Gott für uns. Er ist für uns zur Weisheit geworden, Christus Jesus. Paulus weist hier auch die Idee ab, dass es irgendwelche Erkenntnis oder Weisheit gibt, die außerhalb von Christus ist, die uns helfen könnte, wirklich Gott zu erkennen. Sondern er macht deutlich, dass all unser Wissen über Gott durch Christus zugänglich ist. Johannes Calvin bezeichnet das auch sehr deutlich in seinem Kommentar. Alles, was sie dachten, der Mann, der nicht durch den Vater zu Christus geführt wird, ist töricht. Und den Rest habe ich jetzt leider nicht mitbekommen, tut mir leid. Lasst uns darum ringen, wirklich Christus zu erkennen und all unseren Glauben in ihn zu setzen und die Worte zu empfangen, die in den Schriften für uns niedergeschrieben sind. Dass er ein Leiter sei für unser Leben, der einzige Platz, wo wir vollkommenes Wissen und vollkommene Weisheit finden können. Denn in dieser Weise und nur auf diese Weise können wir wirklich Gott erkennen und den einen erkennen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das bringt uns zu unserem dritten und letzten Punkt, die Warnung des Paulus gegen falsche Lehre. Nachdem er das erste Kapitel und die ersten paar Verse im zweiten Kapitel damit verbracht hat, dass er die Kolossäer darauf hinweist, wie sie, sagt er nun in Vers 4, ich sage das, damit niemand euch verführe mit Überredungskünsten. Alles, was er in dem Brief bis jetzt gesagt hat, war zumindest zum Teil für diesen Grund, um die Kolossäer zu bewahren gegen die falschen Lehren, die sie angriffen. Es ist fast sicherlich so, dass dieser Attacke durch Epaphras dem Paulus mitgeteilt wurde, damit hier Paulus eine Hilfe senden kann der Gemeinde in diesem Kampf. Und deswegen schreibt Paulus auch diesen Brief. Das, was diese Lehren so gefährlich gemacht hat, war, dass sie sehr überzeugend klangen. Sie waren nicht vollkommen unwahrscheinlich. Es war nicht so, dass die falschen Lehrer jetzt die Kolosseer überzeugen wollten, dass oben unten oder unten oben ist oder Eis heiß ist und Feuer kalt, sondern es war subtil genug, um eine echte Gefahr zu sein für die, die nicht wachsam sind. Wir wissen nicht genau, was diese falschen Lehren waren, aber die Weise, in der Paulus darüber redet, gibt uns viele Hinweise. Zum Beispiel, es ist wie wenn man nur einer Seite von einem Telefongespräch zuhört. Da kriegt man ja auch einige Hinweise. Was deutlich ist, dass die falschen Lehrer sich als mit besonderer Erkenntnis ausgestattet bezeichneten. Oder sogar mit Erkenntnis, die über das Wissen der normalen Welt hinausgeht. Oder dass sie auch Engel und Dämonen und andere geistliche Wesen hatten, dass verschiedene Wesen hier im Spiel waren. Und dass diese Leute viel zu viel Gewicht auf diese Wesen gelegt haben. Und diese Lehren waren darauf gerichtet, die Genügsamkeit Christi für unsere Rettung zu untergraben. Und Dinge neben dem Evangelium aufzurichten, die zur Errettung nötig sein, zur Erlösung. Diese Lehren klingen für uns vielleicht absurd, aber für die Kolosseer war das vielleicht nicht so komisch. Es gab viele jüdische Sekten zu der damaligen Zeit, die eine geistliche Besessenheit auch aufwiesen. Und viele waren auch besessen davon, noch mehr Erkenntnis zu erkennen. Und diese ganzen Sekten hatten so spezielle Einsichten anscheinbar. Und sie haben die Gemeinde infiltriert. Sie kamen auch aus der Kultur. Es war nicht weit weg von dem, was vielleicht ihr Metzger, ihr Nachbar geglaubt hat oder der Bürgermeister. Einige dieser Lehrer haben vielleicht auch teilweise christliche Gedanken mit jüdischen oder griechischen Philosophien vermischt. So eine Art Mittelweg, wo sie die Heiden ihren heidnischen Glauben behalten konnten, mit der Kultur noch genug Gemeinsamkeiten hatten und weniger auffällig waren. Das ist ähnlich wie bei vielen Christen heute. In unserer modernen weltlichen Kontext, wie viele Gemeinden, wie viele ganzen Denominationen sind in diese Falle geraten, grundlegende christliche Glaubensgrundsätze oder sogar das Evangelium selbst aufzugeben, um in der Kultur relevant zu bleiben. Wie viele Christen haben eine Sünde gesehen, die in der Welt normal ist und wollten sie für sich selbst? Und fühlen sich durch den Glauben hier eingeengt und suchen nach plausiblen Wegen, um die Bibel zu verdrehen, gerade genug, um ihre Sünde zu rechtfertigen. Wir müssen so aufpassen, Brüder und Schwestern, dass wir nicht in diese Falle geraten. Wir müssen konstant und andauernd die Schriften vergleichen mit dem, was andere glauben, was die Welt glaubt. Wir müssen das gegen die Schrift gegenüberstellen. Wir müssen uns an die Wahrheit halten, an die Wahrheit des Evangeliums und müssen mit Verachtung alles beiseite setzen, was uns davon abbringen will. Wir müssen aufpassen, wir müssen auch in Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus, wir müssen klug sein wie Schlangen und friedsam wie Tauben, so dass niemand uns durch überredende Argumente wegziehen kann. Das ist das, was die Kolosser auch schon taten. Und Paulus sagt in Vers 5, dass er sich freut, dass sie ihre gute Ordnung sieht und die Festigkeit des Glaubens an Christus. Wie ermutigend müssen diese Worte für die Kolosser gewesen sein. Paulus stellt sich nicht gegen sie und verleumdet sie in einer Situation, in der sie auch in einer schwierigen Situation sind, sondern er empfiehlt sie, er lobt sie für ihre Standhaftigkeit und für ihre Treue. Auch wenn diese falschen Lehren sehr gefährlich waren, denn sonst hätte Paulus den Brief nicht geschrieben, waren die Kolosser soweit doch sehr gut gehandelt. Auch in ihrer Abweisung davon, das Evangelium loszulassen. Paulus gebraucht hier militärische Sprache, wie es viele Kommentatoren auch sagen. Er vergleicht die Ordnung, lässt sich zum Beispiel vorstellen, wie in einer römischen Armee, die einen Wall aufgeschüttet hat oder gebildet hat, an dem die feindlichen Heere abprallen. Oder auch die Einheit in Christus, die wir schon betrachtet haben. Viele heute haben eine falsche Vorstellung von altertümlichen Kriegsführungen, wo es dann im persönlichen Nahkampf darum ging, die Leute niederzumachen. Aber die meisten Todesfälle kamen zustande, wenn die Soldaten ihre Einheit aufgaben und dann Mann für Mann niedergemacht wurden vom Feind. Auf vielerlei Weise können wir das von der Gemeinde auch so sagen. Unsere Einheit in Christus, unsere Liebe zueinander, die Einheit untereinander, die Liebe zueinander, verteidigt uns. Wenn wir außerhalb der Kirche das christliche Leben auf uns selbst gestellt leben wollen, dann ist es viel einfacher, ein Opfer der falschen Lehren zu werden. Wie viel leichter ist es, eine Person zu verwirren, als eine große Anzahl von Personen abzuirren. Aber all das ist nutzlos, wenn wir nicht die Standhaftigkeit im Glauben haben, dass wir uns an ihn halten, an Christus, dass wir und sein Christus auch halten, dass er vollkommen genügsam ist für uns und dass wir an das Evangelium unser Vertrauen setzen, das ausreicht. Und dass wir also auch abweisen, uns von den falschen Lehren in die eine oder andere Richtung wegziehen zu lassen, die uns sagen wollen, dass dadurch, dass der Glaube kulturrelevanter oder leichter wird, sondern es ist nur dieser eine Glaube an Christus, in Christus, durch den wir triumphieren können über Satan und seine Verführungen. So, Kirche, lasst uns diesen Abschnitt ernst nehmen, zu Herzen nehmen. Lasst uns unser Herzen in Liebe zusammenschließen. Lasst uns unsere Stärke in Ermutigung finden, in der Einheit. Lasst uns das Verständnis von und das Wissen über Christus, lasst uns das unser Ziel sein, Christus zu erkennen. Mehr als alles andere im Leben. Und lasst uns nicht von auch überzeugend klingenden Argumenten uns abirren lassen von Christus in die eine oder andere Richtung. Sondern lasst uns festhalten an die völlige Genügsamkeit Christi und die Wahrheit des Evangeliums. Und lasst uns den Lauf laufen, der vor uns ist. Und lasst uns halten an unseren Gott und Retter, bis wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Worte, die von Paulus geschrieben wurden. Danke für die Ermutigung zur Einheit, die darin geschrieben ist, zum Glauben auch an deinen Sohn. Und auch die Verteidigung, die dadurch gegenüber falscher Lehre da ist. Bitte lass uns diese Lektion zu Herzen nehmen. dass wir an sie denken, dass wir darüber nachdenken, durch die Woche hindurch. Dass wir uns bemühen, unsere Leben in einer Weise zu leben, dass wir auch fest sein im Glauben. Und lasst uns dich verherrlichen in unserem Leben. Alles bitten wir im Namen deines Sohnes und unserem herrlichen Retter Jesus Christus. Amen.